Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Gemeinsam mit unserem Gast. Heute ist das ein Mann, der nicht nur genau hinschaut, sondern auch im rechten Moment den Knopf drückt und das Bild einfängt. Bekannt wurde Harald Hauswald vor allem durch seine Aufnahmen der späten DDR, aber bis heute ist er einfach ein ganz, ganz toller Fotograf. Herzlich willkommen, Herr Hauswald.
Vielen Dank. Guten Morgen.
Herr Hauswald, wie ist das bei Künstlern, die schreiben oder die zeichnen? Ist es oft so, die haben auch privat ständig Notizblock und Stift dabei. Haben Sie in Ihrem Leben eigentlich immer eine Kamera dabei?
Na, Sie haben das ganz gut gesagt. Ich habe immer meinen Notizblock dabei, bloß in Form eines Fotoapparates, wie auch immer. Früher war es wirklich die Kamera und jetzt ist es natürlich häufiger auch das Handy.
Aber immer Linse vor der Linse.
Der Blick ist sozusagen geschärft im Laufe des Lebens.
Ist dieser Apparat, die Kamera, ob klein, ob groß, ob Handy oder schwer, ist das wie so ein Körperteil?
Ja doch, also wenn ich es nicht dabei habe, da würde ich mich schon ein bisschen unwohl fühlen. Das ist schon, ja, weil mit dem Handy jetzt, das ist ja sehr bequem und man kann auch sehr weit gehen mit dem Fotografieren. Also das ist schon, gehört schon dazu. Und wenn ich es nicht habe, dann doch, da würde ich merken.
Fühlt man sich nackt?
Da hätte ich Entzug.
Was er gesehen und festgehalten hat, wie er darüber mit dem Staat in Konflikt geriet und wie er sich und seine Kunst heute sieht, dazu mehr in dieser Stunde. Harald Hauswald sieht die Welt durch seinen Fotoapparat und wir erkennen sie plötzlich. Einige seiner Bilder sind ikonisch geworden. Seine Fotos der späten DDR zeigen den bröckelnden Staat, aber immer mit sehr liebevollem Blick auf die Menschen. Es sind Momentaufnahmen aus der Arbeitswelt, von der Straße, aber auch Bilder aus den Ferien oder ein moppeliges Ehepaar, das in trauter Eintracht auf dem Moped sitzt und man fragt sich spontan, ui, hält das Gefährt die beiden aus? Herr Hauswald, so ein weites Spektrum an Alltag, an Themen, bot jeder Arbeitstag für Sie letztlich eine Überraschung?
Bis heute. Das ist ja auch das, wenn man neugierig durch die Welt läuft, dann guckt man, glaube ich, zweimal hin. Und das ist eigentlich das, was ich mein Leben lang gemacht habe. Ich bin neugierig auf Menschen und in der DDR, in diesem eingesperrten Land, gab es ja eben halt Möglichkeiten, auch andere Ecken kennenzulernen. Also auch Menschen, die ein anderes Leben bewusst versucht haben zu führen, wie zum Beispiel die Punks. Und da ist es mir gelungen, die erste Kirche, die ihre Räume aufgemacht hat für offene Jugendarbeit und den Proberaum zur Verfügung gestellt habe. Und so habe ich die ersten Punks kennengelernt. Und das war eine ganz spannende Sache, weil ich fand die Rebellion, die sie gezeigt haben, sie waren eigentlich unpolitisch, aber haben natürlich dem Staat gezeigt, dass es ihnen egal ist.
Sie haben ganz viel auf der Straße auch fotografiert. Rentner, Kinder, wer da gerade so rumlief. Das kann man ja auch überhaupt nicht planen. Haben Sie sich da so in Situationen hineinfotografiert,
bis Sie Ihr Bild hatten? Das ist der tägliche Arbeitsweg sozusagen, egal wohin es geht. Und rein fotografiert habe ich mich oft. Vielleicht ist das so eine Sache, die ich mir angeeignet habe, Situationen vorher zu ahnen. Das könnte eventuell ein Bild werden. Und da habe ich nicht oft angefangen, gerade bei Veranstaltungen, wenn Leute aufeinandertreffen, das war ja eigentlich das, was mich immer interessiert hat. Leute, Menschen, die miteinander zu tun haben oder nicht miteinander tun, dass man dann vorher ahnt. Also ich kann auch ein Beispiel erzählen. Im Prater gab es eine Ausstellungseröffnung und da war eine Kapelle, ein älterer Herr mit Anzug und Fliege und man sieht ins Bild reinragend nur eine Hand von einer Frau und er macht einen Handkuss. Und beim Fotografieren habe ich gemerkt, dass im Hintergrund eine Lampe ist und habe dann rumgerückt, habe weiter fotografiert. Er hat auch stillgehalten und dann hatte ich die Lampe genau über seinem Kopf und das ist jetzt ein Heiligenschein. Also dass man das vorher ahnt, dass man vielleicht noch so einen E-Punkt fürs Bild findet.
Und da sagte das innere Auge, jetzt kann es was werden.
Das war dann das Bild.
Es gibt richtig gehend ikonische Bilder, die drei Männer in der Tram, die von der Arbeit kommen, in deren Gesichter sich eine große Leere spiegelt, eine große Erschöpfung, über die man aber mit Verlaub auch ein bisschen grinsen muss. Oder die Teenie-Gruppe, die völlig begeistert Popstars zujubelt und davor sitzen zwei FDJler, genervt, aber auch ziemlich hilflos. Haben Sie in solchen Momenten eigentlich schon gewusst oder auch geahnt, das ist jetzt nicht bloß ein Foto, das ist wirklich Zeitgeschichte im Bild?
an sowas habe ich nie gedacht. Weil, also das war eigentlich mein tägliches Leben. Und man hat ja nie geahnt, dass das mal abrupt so beendet wird. Da hat ja keiner dran gedacht, dass mal die Mauer aufgeht und die Freiheit über uns rüberströmt. Also an Ikonen habe ich nicht gedacht, zumal es gab ja gar keinen Kunstmarkt in der DDR. Also wenn man eine Ausstellung gehabt hat, dann hatte ich sie bei Kirchens oder in einer kleinen Jugendclub oder so. Und das war ja schon alles eigentlich.
Aber auch nicht für sich so in diesem Moment gedacht, wow, auch wenn Sie nicht wissen konnten, wie die Geschichte weitergeht. Jetzt habe ich sozusagen ein Bild, das steht für diese Zeit, das steht für diesen Staat,
ja,
diese Stimmung.
Ein Wow habe ich schon manchmal gespürt, aber heute ist es ein Wow-Wow. Und so weit habe ich nicht gedacht.
Bis zum Wow-Wow. Ja. Schwarz-Weiß bis heute aus Überzeugung?
Nicht nur Schwarz-Weiß. Also
aber
gab,
wenig Farbe.
Ja, also Aufträge in Farbe, aber meine eigenen Sachen schon Schwarz-Weiß. Ja, natürlich, das ist von Magnum begründet, diese Straßensozialfotografie. Die muss man einfach in Schwarz-Weiß machen. Abgesehen davon finde ich Schwarz-Weiß grafisch viel interessanter, weil es viel konzentrierter ist. Farbe ist, lenkt zu sehr ab. Und bei Schwarz-Weiß kann der Betrachter das Bild zu Ende fantasieren.
Sie haben im Laufe Ihres Berufslebens sicherlich viele und verschiedene Kameras benutzt. Gibt es eine, die Sie nie weggeben würden, weil Sie mit der so viel erlebt haben?
Ja, nicht speziell eine Kamera, aber ein Kameratyp. Also ich habe erst natürlich in der DDR Praktika gehabt. Man sagt ja, die war nie schlecht. Ich behaupte jetzt, sie war schlecht. Da wird es viele Anfeindungen geben, wenn ich das behaupte. Aber ich habe dann durch einen Freund bin ich auf Canon umgestiegen, die A1. Also das ist ja schon so eine gehobene Amateurkamera und da habe ich die Unterschiede zur Praktika gemerkt. Und dann gibt es von Canon noch die Profikamera, die F1, und die benutze ich jetzt. Es ist ein richtig schweres Teil, mit der kann man noch Nägel in die Wand kloppen, und zuverlässig und eine super Kamera.
Schweres Teil?
Die ist richtig schwer. Also wenn man
dann, Sie schleppen immer was mit sich rum?
Ja, also das waren dann schon, wenn man so manchmal 2-3 Kameras umhängen hat, das waren dann schon so Ausrüstung 10 Kilo oder...
Haben Sie überhaupt einen Überblick, wie viele Fotos so in Ihrem Arbeitsleben, bummelige 5 Jahrzehnte, bislang überhaupt entstanden sind?
Also wir haben ja jetzt das Projekt zu laufen, Stiftung Aufarbeitung, die finanziert ja die Aufarbeitung meines Archives. Ich habe das nie archiviert wegen der Staatssicherheit, und da ist durchgezählt worden, dass von Anfang bis, sagen wir mal, Anfang 90er Jahre, da waren es fast 250.000 Aufnahmen.
Und dann kamen noch 30 Jahre.
Dann kamen noch 30 Jahre dazu. Das ist noch nie aufgearbeitet, das muss ich jetzt noch machen. Also ich schätze, das sind auch noch mal 2.500 Filme und natürlich nur inzwischen noch Handy, einiges dazu.
Ich fragte auch, weil ich dachte, gibt es vielleicht die Handvoll Hausfaltfotos, die Sie selber mit auf die berühmte einsame Insel nehmen würden?
Eine Handvoll?
Na, 2 Hände voll. Sind auch noch wenig bei 300.000 mal 2. Gibt's die überhaupt?
Nee, ich habe auch jeden Tag ein neues Lieblingsfoto. Wobei das, was ich vorhin erzählt habe, die Omas am Porzellanladen, was wir jetzt im Archiv entdeckt haben, da habe ich so ein Schaufenster fotografiert und es sieht aus wie ein normales Fenster, aber mit so Steinsims, und da kniet eine Oma drauf und hält sich an ihrer Nachbarin, die neben mir steht, fest, so mit der linken Hand. Und auf der Fensterscheibe steht Porzellan, also, und sie guckt da irgendwo hin. Also dass die da hochgeklettert ist auf den Steinsims, das war irgendwie so trollig. Und das ist auch so, irgendwie strahlt das seine Sympathie aus. Und das ist mein neues Lieblingsfoto. Das ist aber schon ein paar Wochen so.
So einen gewissen Humor mitbringen, wenn man fotografiert, das ist auch wichtig, wenn man Menschen liebevoll...
Unbedingt, ja. Also natürlich.
Harald Hauswald gilt als der Chronist der späten DDR. Bis heute arbeitet er mit seinen Kollegen in der Fotoagentur Ostkreuz. Und es gibt Fotos von ihm, vor allem sind das Straßenbilder, Alltagsaufnahmen. Da sagt man auch als Nicht-Experte, glaube ich, wenn man ein paar gesehen hat, oh, das muss von Harald Hauswald sein. Das ist schon ein ganz eigener Stil. Geboren 1954 in Radebeul bei Dresden. Und der Vater war selbstständiger Fotograf. Betonung auf selbstständig?
Ja, Handwerksmeister. Also damals war es ja noch eine geschützte Berufsbezeichnung. Da musste man ja noch eine Ausbildung machen, um sich überhaupt so nennen zu dürfen.
Aber selbstständig war ja...
Ja, ja. Das waren ja sozusagen die Kleinbetriebe, die nicht enteignet wurden. Und er hatte einfach einen Fotoladen als Dienstleistung.
Hochzeitsfotos und so.
Hochzeit, Passbild, bisschen Werbung und Sachfotografie, also für Betriebe und so weiter. Und er hatte eine Laborantin und meine Mutter war im Laden, hat die Theke geschmissen und
das Harald war's. Ist in der Dunkelkammer groß geworden?
Nicht wirklich, nee. Also das fing dann erst mit meiner Ausbildung an. Und das war ja auch das Schreckliche, eben Notdunkelkammer. Ein Jahr Ausbildung Notdunkelkammer und da hatte ich dann irgendwann die Nase voll und hab hingeschmissen, hab erstmal andere Jobs gemacht. Auf dem Bau gearbeitet als Gerüstbauer.
Was war das für eine Familienatmosphäre beim selbstständigen Handwerksmeister zu Hause? Worüber wurde am Abendbrottisch gesprochen, auch politisch?
Also das war, ja, also ja, die Handwerker waren natürlich die Selbstständigen, die waren nicht so positiv auf den Staat eingestellt, weil sie wurden ja benachteiligt in jeden Ecken, wo es möglich war, also auch Materialbelieferung etc. Das war ja auch so eine Gilde eigentlich, die Handwerksleute, die wirklich in der Handwerkskammer waren. Das hat sich zu Hause wiedergespiegelt. Also ich weiß noch, als ich 7 Jahre alt war, kam mein Bruder nach Hause gerannt. Und hat schreiend kam der an, die Schweine haben eine Mauer gebaut. Und ich glaube, wenn man so einen Satz hört, dann wissen wir auch die Einstellung zum Staat. Und so bin ich auch aufgewachsen. Also wir waren nicht kirchlich gebunden, aber mein Vater wollte, dass ich Jugendweihe nicht mache und nur Konfirmation. Und da musste ich dann eben halt, wurde ja dann auch in der Schule bestraft.
Ohne also, Halstuch war man Außenseiter, ne?
Naja, Halstuch war nicht so unbedingt als Pionier, da hat man es ja noch gar nicht so mitgekriegt. Wobei, da gibt es eine interessante Geschichte irgendwie so. Als ich frisch in die Schule gekommen war, kam mal die aktuelle Kamera zu uns und hat nach Berufswünschen gefragt. Und das ist wirklich auch gesendet worden. Ich habe gesagt, ich möchte Matrose werden. Da wird man großkräftig und sieht was von der Welt.
Das war wahrscheinlich nicht so ein ganz beliebter Satz.
Ist aber gekommen, das haben sie gesendet. Ja, das hat mich ja so verblüfft. Aber wahrscheinlich haben sie gedacht, so ein kleiner Knirps, der erzählt eh nur Scheiße. Mhm. Das ist unwichtig.
Ihre Alltagsbilder, die dann entstanden sind, die waren dem Staat, ich sag's mal vorsichtig, nicht schön genug. Haben Sie eigentlich zu Beginn Ihrer Karriere gleich verstanden, worin der Konflikt liegen könnte? Denn Sie haben Bilder gemacht von Kindern, von Rentnern, von geistig Behinderten. Also Fotografieren war ja nicht per se kriminell. Haben Sie sofort verstanden, woran man sich stößt?
Oder? Naja, also erstens Beginn Karriere. Also ich habe es gar nicht als Karriere gesehen. Das, was ich gesehen habe und auch fotografiert habe, das war für mich Alltag, der eigentlich auch schon vorher da war, bevor ich fotografiert habe. Und dass bestimmte Sachen falsch gesehen werden können, habe ich manchmal geahnt. Nicht bewusst gesucht, oft manchmal gefunden auf meinen Spaziergängen. Ich bin ja nach Berlin gekommen, 78, und habe als Telegrammbote angefangen. Und die haben wir ja zu Fuß ausgetragen. Und das war natürlich eine Spielwiese, mit dem Fotoapparat in die letzte Ecke von jedem Hinterhof zu kommen.
Sie waren Telegrammbote, um fotografieren zu können?
Nee, das war einfach gegeben durch Arbeitsumstände. Ich habe natürlich versucht, einen Job als Fotograf zu finden in Berlin, was sehr schwer war. Und in der Zwischenzeit, ich hätte irgendwo anfangen müssen und da hat es immer Kündigungsfrist gegeben, Vierteljahr. Mhm. Und bei Telegrammbote waren wir auf Honorarbasis tätig. Das war fast die einzige Möglichkeit, wo sowas ging, dass man einfach stundenweise gearbeitet hat. Und man konnte nachweisen, dass man gearbeitet hat. Also man ist nicht unter den asozialen Paragraphen gefallen. Auch man hatte keinen Arbeitsvertrag, keine Kündigungsfrist.
Freiheit im...
Ja. Also man konnte den Job sich selber gestalten und konnte dem Staat gegenüber nachweisen, dass man nicht asozial ist.
Haben Sie das genossen in den 80ern, 70ern, 80ern, diese Prenzlauer Berg-Szene, dieses Subversive, das ein bisschen unter dem Radar sein und sein Ding machen können?
Ja, natürlich. Diese Staatsvorgaben, die waren ja beengend. Also die haben ja da einen ganz tollen Tunnelblick verlangt von den Leuten und das war natürlich nicht mein Ding. Abgesehen davon auch über diese Telegrammbotengeschichte, man konnte sich das Leben selber gestalten und also sozusagen eine gewisse Freiheit genießen innerhalb dieses Staates. Und das war schon wichtig, also irgendwie so ein Gefühl zu haben, ich bin nicht irgendwo der Duckenmäuser von irgendjemand.
Es gab aber auch wirklich einschneidende Situationen. Es gab Festnahmen und dann ist Ihnen als alleinerziehender Vater für einige Monate Ihre Tochter weggenommen worden. Das ist eine Sache, die gräbt sich ins Leben. Das kann man nicht mehr so wegfotografieren. Mögen Sie uns davon
erzählen?
Das
war vor allen Dingen, hat sich das bei meiner Tochter eingegraben. Also die wollten mich zur Reserve ziehen und das ging natürlich nicht alleinerziehend. Und da haben sie dann mit der Schule zusammengearbeitet, aber nicht mit dem Jugendamt, sondern nur mit der Schule und haben dann geschafft, dass wir als asozial eingestuft wurden. Und da haben sie mir nicht das Erziehungsrecht weggenommen, aber meine Tochter für ein halbes Jahr, sie sollte ein Jahr bleiben. Nach etwas über einem halben Jahr hatte ich sie wieder draußen und kurz danach kam die Einberufungsbefehl.
Wie hat sie es überstanden und wie haben sie
es überstanden? Also sie redet heute noch davon. Also ich hatte Besuchsrecht für jedes Wochenende, konnte sie nach Hause kommen. Aber sie hat wohl da schon einige Sachen erlebt, also Selbstmorde etc., die sich eingeprägt haben. Und also für mich war es natürlich auch das Gefühl, da kann noch mehr kommen, also da kann auch noch Gefängnis kommen. Wobei es gab ja in Berlin so diese Sondergeschichte, dass Westjournalisten akkreditiert waren. Also man war sehr nah am Westen dran, auch an westlichen Medien und davor hat sich die Stasi gescheut, also dann doch Schritte zu unternehmen, die sofort im Westen in den Medien kommen.
Die Mutter war in
West-Berlin. Die war schon ausgereist, ja, die ist schon Ende 70er Jahre weg.
In so einem Moment, wenn einem sein Kind weggenommen wird und man weiß nicht, was mit dem Kind passiert, das ist so angstbesetzt. Sind das nicht Lebensmomente, wo man womöglich auch denkt oder wo Sie womöglich gedacht haben, nee, also diese Leidenschaft zu fotografieren und unterm Radar zu leben, muss ich aufgeben, das ist nicht wert. Also Angst, nackte Angst.
Ja, Angst schon, aber nicht nackte. Also Angst war da die ganze Zeit, aber ich hatte das Hintertürchen, wenn es wirklich jetzt richtig ernst wird, dann kann ich sofort einen Ausreiseantrag stellen. Und die Ausreise wird wahrscheinlich ohne große Inhaftierung vonstatten gehen, also relativ zügig. Also das war das Hintertürchen, was ich hatte. Abgesehen davon, ich hatte einen sehr guten Freundeskreis. Und sehr große Unterstützung.
Unser Gast Harald Hauswald, der Fotograf, war in der späten DDR ein ständig beobachteter Beobachter. Die Stasi-Akte umfasst 1300 Seiten. Haben Sie die je komplett gelesen oder haben Sie sich das nicht angetan?
Ich habe sie überflogen. Das ist so ein Chaos gewesen. Also man denkt, dass die da sehr ordentlich waren, Pustekuchen. Da sind Sachen 3-, 4-, 5-fach drin und aber über verschiedene Akten verteilt. Also eigentlich relatives Chaos. Man kann nur ahnen, so eine kleine Jahreschronologie, aber der Rest ist völlig durcheinander. Und da, wo es interessant wurde, habe ich es überflogen und teilweise auch näher gelesen. Also so viel wollte ich mir dann auch nie antun, weil so viel Pillepalle dabei ist.
Man will ja vielleicht auch gar nicht alles wissen.
Nee, naja, also die Inhalte wollte ich schon wissen, was da und wer dabei war und so. Das habe ich auch gelesen, also ein Haftbefehl, den sie mal ausgestellt hatten und der oberste Chef hatte dann drunter geschrieben, aus politischen Gründen nicht ratsam. Also da kommen wir wieder auf das zurück, was ich vorhin gesagt habe.
Nicht ratsam, weil sie schon zu bekannt
waren? Mit den Westmedien, genau.
Weil sie schon zu bekannt waren?
Aber dann so andere Geschichten, also auch so witzige Sachen, wo ich dann wirklich im Lesesaal gelacht habe und die Leute mich alle völlig entsetzt angeguckt haben. Also zum Beispiel war mal einer bei mir, der hat aber nur im Arbeitsraum geklopft und nicht in der Wohnung. Also da war meine Dunkelkammer und dann hatte ich ein paar Bücher von Fotografie, das war's. Und er hat in der Akte dann eine Notiz war drin, Hauswald ist ein unintelligenter Mensch. In seiner Wohnung befinden sich keine Schallplatten und er besitzt kaum Bücher.
Sie sagten vorhin Pillepalle, das ist ja auch so eine Lebensverschwendung von denen, die es machen. Ne?
Ja, die sind
Hauswald
mir hinterhergerannt.
Kauft haben, eine Milch, trinkt die Milch, wirft die Post ein. Also wie kann man so sein Leben verbringen, sein eigenes?
Also es gab mal so eine Beschattung von, es waren 10 Tage, da sind die mir mit bis zu 10 Leuten am Tag hinterhergerannt. Um sicher zu gehen, dass ich nie entwische wahrscheinlich. Da war gerade ein guter Freund von mir ausgereist, der Grafiker von der Stephanus-Stiftung, der mir auch den Job da besorgt hat in der Öffentlichkeitsarbeit als Fotograf. Und das war natürlich einschneidend für mich, die Ausreise. Und ich denke, sie wollten mich unter Druck setzen, dass ich auch einen Antrag stelle. Deswegen diese massive Beschattung.
40 informelle Mitarbeiter, die müssen sich ja zum Teil gegenseitig nicht, auf die Füße getreten haben.
Da wird nicht jeder gebrieft gewesen sein. Da sind natürlich auch Berichte drin von irgendwelchen IMs, die zufällig dann mal mit mir zu tun hatten.
Ich frage mal ganz doof naiv, was ist an einem Fotografen wie Ihnen so spannend?
Das kann ich Ihnen nicht beantworten, weil ich mache heute nichts anderes und heute rennt mir aber keiner mehr hinterher.
Es gibt Berichte, die enden vor Mitternacht, der nächste beginnt nach 8 Uhr. Also das war ja wirklich ein paranoider Blick.
Ja, das waren diese 10 Tage, wo sie da intensiv dran waren. Und einen Tag habe ich das Haus gar nicht verlassen. Auf dem Hof bei mir hinten war eine Aufzugsfirma. Und da haben die ganz detailliert aufgeschrieben, welches Auto rein und raus gefahren ist.
Da weiß man nicht, ob man lachen oder weinen soll.
Ja, beides.
Sowas merkt man natürlich auch, dass man beschattet wird. Aber das Ausmaß... Haben
das wusste
geahnt?
Ich nicht. Nee, natürlich nicht. Nee, das war mir nicht klar. Also, dass sie mich auf den Kieger haben, war klar, nach der ersten Hausdurchsuchung. Und geahnt habe ich es ja auch. Das war ja nicht das Fotografieren, was dazu geführt hat, sondern ich habe dann gleich, als ich nach Berlin gekommen bin, uns Radio nur kennengelernt. Und da sind die ersten Westveröffentlichungen entstanden, also Taz etc. Und das war es natürlich.
Wie haben Sie Ihre Bilder eigentlich in Westmedien gekriegt? Wie lief das?
Diese Journalisten, die akkreditiert waren in Berlin, das waren etwa 20 Westjournalisten, die richtig in Ostberlin gelebt haben. Und zwei von ihnen, also Peter Pragal vom Stern und Hans-Jürgen Röder vom Evangelischen Pressedienst, mit denen ich sehr befreundet bin eigentlich noch, die konnten Arbeitsmaterial unkontrolliert transportieren und die haben das alles hin und her geschleppt.
Und deswegen war ein Haftbefehl aus politischen Gründen, wie es heißt, nicht realisierbar, weil Ihre Fotos im Spiegel, in der Taz...
Die konnten es nie, die haben es ja nie nachweisen können, wie das transportiert wurde. Die haben es ja nie gefunden. Also wir haben es immer so gemacht, wenn ich Peter Pragal oder Hans-Jürgen Röder besucht habe, habe ich erst, wenn ich die Wohnung verlassen habe, das Päckchen rausgeholt. Und wir haben nicht drüber gesprochen, sondern sie haben entweder genickt oder den Kopf geschüttelt. Also entweder es geht oder es geht nicht. Also ging war immer nur, wenn sie am selben Tag oder spätestens nächsten Morgen nach West-Berlin gefahren sind. Und wenn sie, aber Peter Pragal war ja dann noch mal eine Woche in der DDR unterwegs. Die wollten das dann nie in der Wohnung liegen lassen, weil die natürlich auch konspirativ durchsucht wurden. Und man wusste ja nie, wann sie drin sind.
Was ist das eigentlich für ein Lebensgefühl für Sie gewesen? Sie wussten, ich werde ständig beschattet. Andererseits haben Sie dann doch fröhlich Ihre Arbeit gemacht, sind ein bisschen unterm Radar gelaufen. Gibt es so gefährliches Wort, ich weiß, aber gibt es so einen Effekt der Gewöhnung? Ich mache das trotzdem.
Das Lebensgefühl war, ich habe mich schon als Jugendlicher eingesperrt gefühlt und das war das Lebensgefühl, was auch für mich bis Ende 80er da war. Das Zusatzgefühl, so doch ein bisschen Angst haben, das kam noch dazu, aber ich glaube, man gewöhnt sich auch dran, beziehungsweise ich habe mich dran gewöhnt. Wobei gewöhnt klingt natürlich jetzt banal, aber es war ja Alltag. Ich wusste nie, wie weit es geht und ich hatte meine Hintertürchen West-Berlin und das... Und vor allen Dingen einen riesen Freundeskreis, einen tollen, tollen Freundeskreis.
Haben Sie von diesen 40 Ihnen beim Milchkaufen zuguckenden und
Ähnliches? Nee, das waren nicht die EMs, das waren die Beobachter, das war eine andere Sparte.
Haben Sie von denen irgendwann mal jemanden getroffen, gesprochen und reinen Tisch gemacht?
Gleich am Anfang kam eine Freundin zu mir, die hat reinen Tisch gemacht. Die war IM mit 15 von ihrer Mutter an die Stasi verkuppelt. Mit 18 hat sie gemerkt, dass da eigentlich ein bisschen Scheiß läuft. Ist auch dann ausgestiegen, hat es auch geschafft. Sie hatte berichtet und hat mir das erzählt und das war okay. Und dann gab es noch einen Jugendclubleiter. Da wusste man es eigentlich, dass er IM sein muss. Und der hat aber nur Pflicht berichtet. Kür hat er völlig sein gelassen. Und das kann man verzeihen, also da sage ich, na gut, das gehörte zu seinem Job, der hat niemand angemeiert. Also im Gegenteil, eigentlich fand ich das sogar gut noch, die Berichte von ihm, weil er eben genau das Private alles nicht erzählt hat. Es gab aber andere Berichte, also wo es mir fast die Beine weggehauen hat. Also ich hatte mich mal getroffen mit dem Chef der Evangelischen Akademie West-Berlin, weil ich da eine Ausstellung machen sollte. die dann über die Kirche offiziell angemeldet werden sollte. Und mit dem habe ich mich getroffen zum Essen im Alex-Grill. Und sympathischer älterer Herr, weiße Haare, Vollbart. Und da habe ich doch angefangen zu plaudern. Und der war EM, habe ich dann in der Akte gelesen. Das war auch eine Gerichtsverhandlung, die es dann noch in den 90er Jahren in Berlin gab.
Und heute erzählt uns Harald Hauswald, der Fotograf. Sie sehen gar nicht so viel anders aus als früher. Ein paar Jahre älter, grauer, aber immer noch lange Haare, Zopf, schlichte Jacke. Werden Sie eigentlich von Leuten erkannt, die Sie mal fotografiert haben?
Ganz oft. Also da habe ich oft also Sachen, also so auch witzige und schöne Sachen. Also ich hatte mal ein Foto gemacht am Zentrumwarenhaus. Schaufensterpuppen mit Sommermode regelten sich im Fenster und in der Mitte war ein großes Foto, ein Porträt, knapper, angeschnittener Oberkörper von einem jungen Mann in Uniform der Gesellschaft für Sport und Technik. Also das war die vormilitärische Ausbildung in der DDR, die Studenten absolvieren mussten, aber auch Schüler. Und bei einer Ausstellung wurde ich auch gefragt, ob sich Leute ab und zu mal bei mir melden. Und plötzlich ging eine Hand hoch. Und er meinte, ja, auf dem Foto, dieses riesen Werbefoto da, das war ja Schaufenster groß, das bin ich. Und erzählte dann die Geschichte dazu, dass er das absolvieren musste, da diesen Durchgang. Und sein Ausbilder hat ihn den ganzen Tag fotografiert und er wusste nicht, wofür. Und erst auf meinem Foto, 20 Jahre später, hat er begriffen, wofür er missbraucht wurde. Also so viel mal zum Recht am eigenen Bild in der DDR. Aber auch andere Sachen. Also ich hatte schon erzählt, glaube ich, mit den Punks habe ich so ein Punk-Konzert fotografiert. Und im Plenterwald haben die sich ja getroffen. Die hatten ja alle Berlin-Mitte-Verbot. Das stand ja im Ausweis, dass sie sich da nie aufhalten dürfen, damit sie keine Westtouristen abschrecken oder die mitkriegen, dass es sowas gibt in der DDR. Und deswegen hatten die sich nach Plenterwald verdrückt und dort habe ich dann einige fotografiert. Und, und vor, weiß ich nicht, 10 Jahren meldet sich plötzlich einer am Telefon. Ja, hier ist Kalle. Du hast uns damals oft fotografiert. Und jetzt haben wir einen Kassettenmitschnitt gekriegt von unserer Band. Machen eine Schallplatte draus, können wir deine Bilder haben.
Da waren Sie doch nachträglich sowas gut.
Ja, und das war ganz witzig, weil die Punks selber gar nicht so viel von sich hatten.
Das ist natürlich alles mittlerweile 30 Jahre her. Sie arbeiten 40. Seit 40 Jahre her. Sie arbeiten seit, die Punkbilder sind 40 Jahre her, aber ja. Die DDR eben 30 Jahre. Leck. Sie arbeiten seit vielen Jahren in der Agentur Ostkreuz. Was hält die 22 Leute zusammen, die das inzwischen sind?
Na, ich arbeite nicht in der Agentur, arbeiten tut jeder für sich. Aber wir sind eine freie, fotografengeführte Agentur. Das ist der Unterschied. Wir haben keinen Geschäftsführer, der nur an Money denkt, sondern wir bestimmen das alles selber. Und was mich hält, na, erstens bin ich Gründungsmitglied von dem Laden. Und zweitens ist es eine Fotografengemeinschaft, die sich sozusagen geistig gebündelt durch die Welt bewegt. Es gibt eine Grundhaltung in der Fotografie, das ist eigentlich mit einem Wort zu sagen, Humanismus. Also auch im Journalismus sollte man diesen Weg verfolgen und das ist die Grundhaltung der Agentur. Und so versuchen wir uns, jeder als Einzelkämpfer, aber mit dem Hintergrund eine Gruppe zu sein, also auch schon eine gewisse Stärke auf dem Markt dann zu finden damit.
Nervt das eigentlich manchmal auch, wenn man dann doch seit 30 Jahren immer noch als der Ostfotograf gesehen wird? Oder ist das eine Stärke?
Naja, ich glaube, ich bin da ein bisschen selber mit dran schuld, weil es sind ja nur die alten Bilder auf dem Markt.
Sie haben aber in den letzten 30 Jahren ja auch fotografiert.
Ja, da habe ich aber noch nicht so viel draus gemacht. Außer jetzt, also wir haben jetzt als Agentur auch eine Ausstellung, leider auch geschlossen im Moment, aber die geht noch bis Januar in der Akademie der Künste. Wir machen als Gruppe circa alle 5 Jahre machen wir ein Gemeinschaftsprojekt. Einfach auch, um die Gruppe zusammenzuschweißen. Und das hat natürlich auch mit Kennenlernen zu tun und miteinander umgehen und auch Fotografie pflegen und so weiter. Und da arbeiten wir dann auch wirklich sehr lange dran an diesen Projekten und haben jetzt zum Thema Kontinent auf der Suche nach Europa eine Ausstellung und da habe ich ein neues Projekt fotografiert, speziell für diese Geschichte.
Projekt auch gereist, mal in Paris fotografiert, in Italien fotografiert, also mal wo ganz anders?
Ja, ja, ich hatte keine Peilung, was ich machen kann für dieses Projekt, weil es bei mir auch ein bisschen eingeschränkt ist. Ich habe kein Auto und auch keinen Führerschein, was mir in Berlin stürzt mich nie, aber für manche Geschichten ist es dann doch hinderlich. Und da hat mich ein Kollege verdonnert und hat gesagt, du bist auf den Spuren des Orient-Expresses unterwegs.
Agatha Christie.
Und der Gegenstrom zu dem Flüchtlingsstrom, der jetzt von Süd nach Nord strömt und des Orient-Expresses von Nord nach Süd. Und da habe ich mir mit meiner Frau, haben wir uns ein Interrail-Ticket besorgt für einen Monat mit 10 Fahrkarten. Übrigens sehr empfehlenswert. Und dann sind wir von London bis Istanbul gefahren in einem Monat und ich habe alles mit dem Handy fotografiert. Weil während der Reise wäre eigentlich Abgabe für das Buch gewesen, was geplant war. Und deswegen musste ich die Daten schnell übermitteln.
Aber war das auch wieder eine Arbeitsreise oder haben Sie es auch einfach genossen, zu reisen?
Ich kenne keine Arbeitsreise. Ich genieße das Reisen. Mhm. Das Fotografieren ist Nebensache. Sowieso.
Also, passiert so.
Ja, ja, das ist ja kein notwendiges Übel, sondern es ist ein noch intensiveres Genießen des Lebens.
Das heißt, wären wir wieder am Anfang unseres Gesprächs, ohne Kamera gibt es sie fast nicht.
Ja, also weil ich empfinde das nie als Arbeiten.
Wie hat sich denn
Außer es ist wirklich, also bei Aufträgen, wo man wirklich dann sehr konzentriert sein muss. Mhm. Aber mit der Straßenfotografie selbst, die Anstrengung schlägt sich nicht unbedingt wieder, es sei denn, zieht 10 Stunden durch oder
so. Hat sich da nicht auch was verändert? Damals haben Sie einfach auf der Straße fotografiert, sich auch nicht groß vorgestellt. Heute machen zwar alle Selfies, aber wenn jemand anders fotografiert, sind sie immer alle schnell bei der Hand, ob man das darf oder nicht.
Das ist sowas von idiotisch, also mit ihren Handys knipsen sie ohne Ende, aber sobald einer ein Fotoapparat hebt, egal, ob er sie fotografieren will oder nie, da wird gebrüllt. Also das finde ich pervers. Und ich finde es sehr schade, dass diese Straßenfotografie so eine extreme Einschränkung bekommen hat. Also man darf es ja noch oder wieder, aber Einschränkungen sind natürlich enorm da und das ist eigentlich ein Verlust für die Gesellschaft.
Wie machen Sie das eigentlich heute, wenn Sie jemanden fotografieren möchten?
Teilweise mit Tricksen und mit dem Fotoapparat habe ich mich immer gezeigt, aber es gab zwar auch das Recht am eigenen Bild in der DDR, es hat aber niemand interessiert, weil es keine Yellow Press gab und ja eigentlich kein Schindluder betrieben werden konnte mit den Bildern. Deswegen konnte man da sehr frei fotografieren. Und jetzt ist es mit Einschränkungen natürlich, aber dann muss man eben halt gucken, dass man so tut, als wenn man das Gebäude fotografiert und im letzten Moment dann eben halt mit der Kamera den Zentimeter noch rüberrückt und die Person nur mit drin zu kriegen.
Da rollen die Augen genervt nach oben. Und was macht Harald Hauswald, wenn er mal nicht fotografiert und nicht stromernd und schauend durch die Welt gibt?
Na, entweder kochen oder das genießen, was meine Frau gekocht hat.
Das ist auch was Schönes im Leben. Harald Hauswald hat schon zu DDR-Zeiten so ungefähr 300.000 Fotos in seinem Archiv gehabt. Jetzt sind nochmal ebenso viele wahrscheinlich in den letzten 30 Jahren dazugekommen. Ich frage mich, sind Ihnen eigentlich auch Bilder entgangen, wo Sie so denken, Mist, schade, hat nicht geklappt?
Ich würde behaupten, fast genauso viele. Also mit den Bildern, die ich nie gemacht habe, könnte ich endlos Ausstellungen bestücken.
Welche vermissen Sie?
Ja, ich verdränge das. Wenn irgendwas nie geklappt hat oder nicht so funktioniert hat, wie ich es mir vorgestellt habe, um mein Bild zu kriegen, oder wenn ich selber mal was versaubeutelt habe, einen Film eingelegt habe und dann habe ich erst bei Bild 40 gemerkt, dass er gar nie transportiert hat, weil ich schlampig eingelegt habe. Und das ist ja oft passiert sogar. Ich verdränge das, die Bilder.
Haben Sie nie Sorge, dass Sie vielleicht auch, das Leben nur durch die Linse gesehen haben?
Nee, ich war ja dabei. Ich habe ja, wenn ich irgendwo tanzen fotografiert habe, habe ich ja mitgetanzt. Also ich war ja drin in dem Leben, um es überhaupt fotografieren zu können.
Schönes Schlusswort. Ich war ja dabei. Vielen herzlichen Dank an Harald Hauswald. In Berlin läuft hoffentlich nach der Corona-Pause im November noch eine große Retrospektive seiner Bilder. Sehr sehenswert im CO Berlin. Vielen Dank für Ihren Besuch hier im Studio.
Danke auch. Schönen Tag noch.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.